Heute, was muss man heute in CT Uplink sagen?
Ja.
Wenn man okay. einmal raus ist, ja.
Heute in CT Uplink ganz viele Smartwatches. Ja, genau, super. Browser-Add-ons als Datenwanzen und Nintendo Classic und PS4 Pro.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink im CT-Keller. Sagen wir nicht mehr, sondern wir sagen jetzt...
Ja, jetzt wo die Fenster auf sind, weiß ich nicht.
Aber wir haben noch so einen neuen Namen für diese Etage.
Ja, Studio. Im Studio.
Im Nerdgeschoss, sehr schön, das finde ich gut.
Das hat sich doch bestimmt Volker ausgedacht, oder? Ah ja, okay. Ah ja, okay.
Was?
Oh nein. Was? Alle Technik funktioniert ja nicht.
Wieso ist das denn ausgefallen?
Das ist hier, weil die PS4 unsere das Netzteil
Zuhörer,
ist.
Ich erkläre das mal für die Zuhörer, die irritiert sind. Hier ist gerade alle Technik zusammengebrochen.
Ja. Wir haben uns gerade eine Viertelstunde darüber gefreut, dass diese ganzen tollen Hartmuts tolle Gadgets hier an die...
Ist das hier rausgefallen? Oder ist
das nein, da? Das ist einfach...
Ach, die geht immer aus.
Erkläre ich nachher.
Okay,
oder soll ich es jetzt schon erklären?
Nein, machen wir doch alles nach.
Da läuft es aber
jetzt. Keine
alles wieder gut. Genau. So. Also das jetzt mal als kleiner Teaser, da laufen auch gleich noch so ein paar Spiele durch die Gegend. Also für die Zuhörer, wir haben hier einen Fernseher im Hintergrund, wo Nintendo Classic gerade drauf läuft. Aber das nur als Teaser. Wir fangen jetzt mal an mit den Smartwatches.
Genau.
Kann man da auch drauf spielen?
Da kann man teilweise auch drauf spielen. Man will es nicht, aber es geht. Also es gibt ein paar Spiele tatsächlich für die
Fallout 4.
Ja, die Companion-App vielleicht. Ich weiß nicht, aber die gibt es leider nicht. Aber man könnte es machen, weil die sind da schon kleine Computer sozusagen, kleine Smartphones. Aber natürlich ist das nicht der Hauptzweck der Geschichte. Also muss man klar sagen, das ist für Notizen, wenn man hauptsächlich für Notizen, für Benachrichtigungen und natürlich für die Uhrzeit.
Mhm. Und ach, das können die
ja,
auch.
Ja, das können die auch tatsächlich, können sie alle, erstaunlicherweise. Und natürlich, was will man auch noch, sind Fitness-Tracker. Viele sind wirklich so als Fitness-Tracker schon ein bisschen ausgelegt und ein bisschen geeignet. Also das können sie halt beides, das ist so der Hauptzweck dieser Uhren.
Ah, ja, okay.
Sie sind auf jeden Fall ganz schön groß, die Sorgen, das allein sorgt schon für Training. Ja, wobei man ja, natürlich auch sagen
mit
muss,
mit eingebauter Hantel.
Ja. So, das fette Casio oder die Asus, das sind schon Unterschiede, ne? Also das Ding hat 60...
Oder soll man die Detailkamera halten?
Ja, oh, kannst ja, du eine Kamera Fall. Halten, haben wir hier. Da sieht man den Vergleich. Genau. Also man sieht es so ein bisschen von der Seite, aber gerade von oben, ne? Das Ding, die Casio... ist, glaube ich, 6 cm Durchmesser und das sind so die üblichen 4 cm. Ne? Also das merkt, sieht man halt schon, das sind einfach richtig, das ist ein richtiger Klopper, auch als Outdoor-Gerät so ein bisschen gedacht. 50 Meter wasserdicht, nach Militärstandard, robust und so.
Ja. Ein bisschen die pollige genau. Variante. Ne?
Die hat auch tatsächlich nicht nur einen GPS-Sensor, das haben einige, aber die hat auch noch Höhenmesser und so weiter drin. Die hat, also das
sollte vielleicht nicht drauf.
Doch, kannst du schon machen. Schadet ihnen ja nichts. Ne? Die sind jetzt mit diversen Geräten gekoppelt. Das heißt, wenn da irgendwo mal eine Meldung kommt, das kann sein, dass das meine
Nachricht ist. Was ich ja jetzt hier interessant finde, wenn ich mir das angucke, kann ich die Pebble auch nochmal in die Kamera
ja,
halten?
Ja, auf jeden Fall.
Dass zwei der Geräte, jetzt hat sich die Casio gerade in so einen anderen Modus gehalten, aber dass die beide so eine LCD, so eine Retro, sieht man das hier in der Kamera?
Ja, man sieht schon was, ja.
Dass die beide so eine Oldschool...
Oh. Ups. Hallo.
Ja, genau.
Wir müssen CD ablegen.
Ja, genau. Dass die beide so eine 80er LCD-Geschichte nachbilden, obwohl sie ja eigentlich viel detailliertere Displays hätten.
Ja.
Das finde ich ja schon witzig.
Bei der Casio hat man es auch gerade gesehen. Das ist quasi ihr zweiter Modus. Die hat nämlich zwei Modi. Die hat das normale IPS-LCD. Mhm. Aber die hat eben noch so ein Monochrom-Modus, so ein Uhrensegment quasi.
Aber das ist ja Standard. Nicht so ein Segment, also um für die Zuschauer nochmal zu erklären, ihr kennt ja noch diese alten Segment-Displays aus den 80ern, wo die Zahlen aus wie vielen Segmenten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 oder so.
Bei der ist es tatsächlich noch so, bei der Casio ist es so. Deswegen hält die, wenn man das normale Display nicht anhat, hält die einen Monat. Natürlich kann man das nicht als Smartwatch nutzen.
Aber das ist
nutzen.
Doch kein Segment-Display, sondern das hat doch, aber hat es doch ist einzelne Pixel. Ja gut, aber die Pixel sind sehr groß, stimmt, das
genau.
kann man sehen.
Also das
ja,
ist tatsächlich ein Dual-Display. Als einziger hat die ein Dual-Display.
Ja.
Genau, also deswegen hält die dann theoretisch einen Monat, wenn man das normale LCD nicht benutzt.
Mhm. Und wie lange halten die anderen? Also wie oft muss ich die aufladen?
Die Pebble, trotz dass das LCD immer an ist, wirklich eine Woche. Ups.
Hier mal. Also richtig auch, wenn man sie benutzt?
Ja, oder nur ich hab die jetzt wirklich eine Woche lang immer am Armgelenk gehabt, habe die nachts auch teilweise in Schlaf tracken lassen, die messt die Herzfrequenz und die hält halt wirklich 7 Tage. Und die anderen im besten Fall 2 Tage. Also das muss man...
das nervt schon, ne? Dass man die dann immer dranhängen
also
muss.
Also die sehr teure Tag Heuer Connected hält einen Tag. Mhm. Die Apple Watch so 2 Tage, das hält sie auch gut durch. Mhm. Bei der Asus-Uhr sind so knapp 2 Tage, wenn man dann den OLED-Schirm wirklich auf einen dunklen Hintergrund stellt und so ein bisschen den Schrumpfschirm-Modus nutzt. Ne, und die Fossil auch so 2 Tage. Also das ist wirklich so das Maximum, was du normal rauskriegst.
Du wolltest was sagen? Wie ist das? Einige der Modelle haben ja ein GPS drin. Das heißt, ich kann damit richtig wandern gehen und weiß dann, wo ich bin.
Genau.
Hält dann der Akku auch einen Tag lang oder ist nach 2 Stunden dann Schicht im Schacht und ich stehe in der Pampa und weiß nicht mehr, wie ich zurückkomme?
Also
wie
tatsächlich kostet das mehr Energie. Also bei der, wenn man es wirklich über mehrere Stunden nutzt, dann geht der Akku wirklich schnell runter. Ich habe es jetzt so tagsüber bei der Apple Watch habe ich tatsächlich nur für mal so 20 Minuten Fahrradfahren benutzt. Da fällt es nicht auf.
Also aber ich verstehe das GPS-Feature bei den Uhren so, dass die sich, also verbessere mich, wenn es nicht stimmt, aber dass du das benutzen willst, wenn du joggen gehst und dein Handy nicht mitnehmen willst. Und dann kannst du das mit irgendeiner Lauf-App koppeln, also was weiß ich, Endomondo oder Runkeeper oder so. Und dann zeichnet der das GPS auf und dann gehst du wieder heim. Also das ist keine Geschichte, die du im Alltag benutzt.
Aber du könntest es natürlich wirklich dafür nutzen, um dauerhaft das zu tracken, nur dann ist die Akkulaufzeit natürlich deutlich geringer. Also das muss man klar sagen. Wenn man das zum Fitness-Tracken mit GPS nutzt, sind die Uhren natürlich auch schneller leer. Und tatsächlich kann es auch nur die Apple Watch, die Casio hat ein GPS drin. Und ansonsten gibt es halt gar nicht mehr so viele, die ein GPS drin haben. Also die Sony Smartwatch zum Beispiel hat es drin gehabt, aber bei den neueren...
Da braucht man eigentlich auch nicht, oder?
Man braucht es nicht, weil es natürlich, die sind eh ans Smartphone gekoppelt. Wenn man das Smartphone mitnimmt, hat es das GPS. Die Apple Watch nutzt auch das GPS im Smartphone, um das genauer zu machen. Also deswegen... Man braucht es nicht unbedingt, aber es ist natürlich, wenn man es autonom nutzen will, wenn man das Smartphone nicht mitnehmen will, dann ist das durchaus sinnvoll. Ne?
Aber Alex, erklär doch nochmal einmal ganz kurz für unsere Zuschauer und Zuhörer, die so ein Ding noch nicht haben, was ist eigentlich so der primäre Nutzen von so einer Smartwatch?
Ja, also tatsächlich ist es die Benachrichtigung, also dass ich wirklich nicht aufs Handy gucken muss, oder ist jetzt was Neues gekommen, ich kann mir auch den Inhalt kurz anzeigen lassen, teilweise kann ich sogar antworten, wenn ich das will. Ich kriege zum Beispiel eine neue Ticker-Nachricht. So, dann zeigt ihr mir die an. Ich kann schauen, aha, ist es wichtig, ist es nicht. Muss das Smartphone nicht rausholen.
So wie gerade.
Genau. So, das ist halt wirklich so das Entscheidende. Dafür ist es der Hauptzweck. Mhm. Ob man das braucht, muss man dann selber wissen, weil natürlich ist es eine Spielerei. Die selben Infos kriege ich auf dem Smartphone auch. Das andere ist tatsächlich das Fitness-Tracken. Das ist bei vielen eben die Schritte, also die Schritte zählen alle. Das ist die 10.
Stimmt das auch einigermaßen überein?
So? Also bei Schritten geht das muss man sagen. Alle anderen Aktivitäten hängt ein bisschen davon ab, wie gut das GPS zum Beispiel genutzt wird, was für Sensoren drin sind. Also, und man muss den Uhren meistens sagen, was ich hier gerade mache, damit sie wissen, was ich tue. Und dann ist es, sagen wir mal, nicht im Profibereich, aber für den Otto-Normalverbraucher, der halt jetzt nur mal wissen will, okay, wie viel habe ich mich bewegt, alles okay.
Aber ich meine, dass einige der Uhren, als ich mal vor einem Jahr die getestet habe, konnten zumindest Fahrradfahren erkennen. Ne?
Ja, und das kann witzigerweise, ich habe es bei der Asus gemacht, die erkennt es nicht. Aha. Die weigert sich standhaft, ihr eigenes Asus Zenwatch-Programm, das Fahrradfahren zu erkennen oder andere Aktivitäten. Der wirft dann plötzlich rein, ich hätte ein Zirkeltraining gemacht oder sonst was. aber das funktioniert leider nicht gut. Also bei der Sony Fechten. Smartwatch hat es funktioniert, die benutze ich privat. Die Pebble misst einfach nur die Schritte und sagt, okay, die Herzrate, misst die Herzrate, aber sagt jetzt zum Beispiel nicht, du hast jetzt Fahrrad gefahren. Und bei der Apple Watch, da muss man es auch einstellen und sagen, okay, ich mache jetzt das und das, aber dann ist es sehr genau. Aber die erkennt jetzt nicht automatisch, dass ich mich jetzt schneller bewegt habe, dass ich jetzt Fahrrad gefahren bin. Also das ist eigentlich ein Android-Wear-Feature, was dann eben bestimmte Uhren können und manche eben offensichtlich nicht, leider, muss man auch so sagen.
Wie steuere ich die? Oder beziehungsweise, also ich habe gemerkt, die hier geht immer an, wenn ich sie in die Hand nehme.
Genau.
Aber wahrscheinlich auf dem Display mit dem Finger ist alles, auch wenn Apple immer so tut, als wäre das das Ende der Steuerung, weil es die
also besser tatsächlich geht haben nicht. Aber bis auf die Pebble haben alle ein Touchscreen.
Ja.
Zeig das doch mal in die.
Genau.
Ja, genau. Also wir können die ja mal alle durchgehen. Ich finde, das sind so sehr Geräte, die sehr stark auf das also wo es viel ums Design geht. Deswegen ist, glaube ich, gut, wenn wir die alle in die Kamera behalten. Also das ist die Apple Watch.
Das ist die Apple Watch. Die ist sehr speziell. Also man hat natürlich ein Touchscreen, aber es wird auch viel über die Taste am Rand gesteuert. Man hat dieses komische Menü, wo die Apps alle drin sind, das, wo man sich dann halt so durch diese Wolke wischen muss und an den Symbolen erkennen muss, was es ist. Man hat auch das Drehrad, Moment, das wollte ich gerade zeigen, Moment. Man hat auch das Drehrad, da kann man dann zum Beispiel reinscrollen in die App und solche Geschichten. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach. Wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es okay, aber ich sehe das Feature nicht, dass du... Also man weiß eben oft nicht, muss ich es jetzt wegwischen, muss ich es jetzt mit der Taste wegmachen, okay. das und das. Ne? gewöhnungsbedürftig, auch das Design hat... Also wem es gefällt, findet es super, wem es nicht gefällt, der findet es furchtbar. Mhm. Das muss man leider auch sagen. Das
ist bei Design so, ja.
Genau, aber ich finde, die steht halt doch aus den anderen heraus. Sie ist bewusst quadratisch.
Ja, also bis auf die Pebble hier sieht sie am wenigsten aus wie eine Uhr.
Genau.
Also man erkennt sie bei anderen Leuten wahrscheinlich
sofort. Und sie ist halt teuer. Sie kostet halt also ab 400 Euro aufwärts.
Oh wow. Und das ist, glaube ich, die zweite Hardware-Revision. Das ist
die zweite Hardware-Revision.
Und ist das stark verändert zur ersten?
Nein, finde ich jetzt nicht. Aber die Akkulaufzeit ist deutlich besser geworden, das muss man sagen. Also es ist ein größerer Akku drin und er reagiert halt sehr flott. Also ich habe die erste Uhr jetzt nicht so viel benutzt, aber man merkt schon, die ist einfach immer flott. Im Gegensatz zu anderen Uhren ist sie halt wirklich immer flott. Du hast nie Probleme mit der Performance und hält trotzdem zwei Tage. Also von daher... Und man kann es leider nur mit Apple, mit den Apple Smart
iPhones.
Mit dem iPhone
benutzen. Aber wenn man so ein iPhone hat, kann man ja eben halt auch keine Android-Uhr dann nehmen.
Android Wear gibt es tatsächlich fürs iPhone.
Ah, okay.
Allerdings natürlich nicht so gut integriert, wie es bei den Android-Uhren ist.
Also das Tempo, das sagte auch der Kollege Nico Joran, der solche Uhren auch selber besitzt und immer damit Sportmann. Er sagt, das Umschalten von den Apps ist deutlich schneller geworden jetzt bei der zweiten Revision als bei dem ersten. Bei dem ersten,
genau, also da merkt man es noch am ehesten.
Extrem langatmig und das hat Apple wohl deutlich verbessert.
Genau, und das merkt man leider bei den, jetzt können wir nicht mal
gucken. Genau, wir können ja mal die Zen, das ist jetzt die ZenWatch 3, ne?
Genau. Und die hat tatsächlich auch drei Tasten, aber leider wird das System so gut wie gar nicht. Also oben kann man dann den Fitnessmodus starten.
Unten, ja, mach mal selber.
Genau, also oben kann man hier den Fitnessmodus starten, da kann man dann aussehen, was man machen will. Okay, man kann es auch ändern tatsächlich. Und man muss es hier tatsächlich jetzt auch ändern, damit das hier startet. Ja, ist alles okay. So, und dann kann man eben einstellen, okay, ich möchte jetzt gehen, laufen, Liegestütze machen. Aber mehr kannst du nicht. Du kannst nämlich auch nicht sagen, ich will jetzt Radfahren. Das unterstützt du einfach nicht.
Ja? Gehen, Liegestütze, Sit-Ups.
Ja, also laufen, gehen und so weiter. Also und automatisch erfasst du eben das Gehen. So, und die andere Taste denkst du, oh cool, noch eine zweite Taste, kann ich was machen? Nee, ist da leider auch nur den Eco-Modus einstellen. Also ich kann dann, ist quasi ein Flugmodus dann.
Wie teuer ist die und wie lange hält da der Akku?
Die kostet jetzt 240, wenn mich nicht alles täuscht, muss nur mal, also so in dem Dreh ein bisschen über 200 Euro, 230 und hält auch zwei Tage, allerdings nur wirklich, wenn der Hintergrund dunkel ist, also wenn man ein dunkles Uhrenzifferblatt hat, weil die hat ein OLED-Display und das spart das Energie und wenn man sie halt, sagen wir mal, nicht so oft zum Tracken benutzt, also das ist tatsächlich, die ist gerade so, man kommt so gerade an die zwei Tage ran. Ne? Und wir hatten es ja vorhin, man kann die Uhren ja meistens anmachen, indem man das Handgelenk dreht zum Beispiel. Das geht natürlich dann öfters an. Wenn man das abstellt und per Knopf anstellt, dann hält sie halt auch relativ lange.
Mir kommt das Display sehr dunkel vor.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also man kann es noch ein bisschen heller stellen. Das hat relativ gute Automatik. Aber gehört so ein bisschen zu den Uhren, die nicht so schön hoch aufgelöst sind. Moment. Nee.
Also man darf damit nicht in die Sonne.
Also es sieht für mich alles sehr billig irgendwie aus und das reagiert träge und so. Und ich
muss nochmal unter die Detailkamera halten.
Ja. Bin da erstaunt drüber, dass sich da so lange nichts getan hat, weil die erste Generation von Android Wear war nicht anders.
Das ist halt das Maximum.
Ja, okay.
Man merkt so ein bisschen, es reicht gerade so, aber es ist halt nicht so. Die ist halt wirklich noch so ein bisschen wie die ursprünglichen Android Wear Uhren. Bisschen verbessert, aber... Teilweise merkst du schon, A, sie ist ein bisschen langsam und B, das Display ist nicht so toll.
Was mich nochmal interessieren würde, jetzt grundsätzlicher Unterschied Apple und Android. Apple ist ja immer sehr darauf bedacht, dass alles sich irgendwie gleich anfühlt, dass jede App sozusagen die gleichen Bedienfeatures wie jetzt diese Krone dann nutzt. Und bei Android hat man ja mehr so ein bisschen Wildwuchs häufig, weil Google eben halt da nicht so rigide drauf guckt, wie ist das bei den Smartwatches mit Android? Also wenn ich 5 Apps habe, muss ich dann auch 5 Bedienschema auswendig lernen oder ist das alles sehr einheitlich und nutzerfreundlich?
Naja, bis zu einem gewissen Grad ist es einheitlich, also wie man die Apps schließt, wie man durchwischt und so, die Karteikarten durchwischt, ist das Gleiche. Ne? Aber dann innerhalb der Apps gibt es dann doch wieder Unterschiede. Also was sie können, wie man sie bedient, teilweise unterstützen sie eine Texteingabe, teilweise eine Spracheingabe, teilweise aber auch gar nicht. Also das ist sehr unterschiedlich. Also man merkt schon ein bisschen, es gibt kein einheitliches Bedienkonzept innerhalb der Apps, aber außerhalb schon, deswegen kommt man damit zurecht, weil wenn man meistens nur eine Benachrichtigung hat, sieht die Benachrichtigung, wischt sie weg, fertig. Und mit einem Druck ruft man sie auf und sieht dann als okay, das ist dann die komplette Nachricht.
Aber Google hat den Herstellern schon verboten, anders als bei Smartphones, dass die alle eine eigene Oberfläche haben.
Genau, also ne? Das Grundsätzliche, diese Benachrichtigungen, die müssen gleich aussehen. Mhm. Also das merkt man schon, die müssen gleich aussehen, die müssen die gleichen Funktionen haben. Was manchmal ein bisschen schade ist, weil natürlich, dass die Funktion teilweise einschränkt. Also zum Beispiel bei der Apple Watch kann mir die Security-Kamera auch noch ein Bild mitschicken. Mhm. Das geht in die Benachrichtigung von Android auch, aber auf der Uhr siehst du die leider nicht.
Okay.
Solche Sachen. Also ja, die siehst du dann nur, wenn du in die Detailansicht gehst und solche Geschichten. Das ist halt dann noch ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Aber wenn man eine Android-Ware hat, kommt man mit den anderen auch zurecht. Und wenn man mit einer App zurecht kommt, kommt man mit den anderen auch zurecht.
Kennst du eine, kennst du alle, ne?
So, ne? Aber die Bauform und so weiter sind natürlich dann doch wieder extrem unterschiedlich. Teilweise auch Zusatzfunktionen, die andere nicht haben. Das ist dann so. Wir haben jetzt hier die Fossil.
Ja, ich wollte gerade genau nochmal weitergehen. Also das ist jetzt die Fossil und die sieht für mich ähnlich aus wie die ZenWatch. Was kostet die?
Lass mich jetzt nicht, ich guck gleich nochmal nach.
Ja, mach Moment. Mal. Kann ich nochmal ein bisschen
rumwischen. Und zwar, die kostet meines Wissens so um die 300. Genau, 300 Euro.
Auch mal die Helligkeit. Hell.
Da muss man leider sagen, das Display, also das ist ein LCD-Display, kein OLED. Das sieht man eben auch an.
Ja, das sieht schlecht aus.
Es sieht einfach von den Farben her einfach nicht so schön aus. Es ist relativ hell, das muss man eben lassen. Aber ansonsten hat es unten auch diesen platten Reifen. Das ist nicht komplett rund.
Ja.
Und das stört das schon zum Beispiel bei den Benachrichtigungen. Also wenn du die Benachrichtigung bekommst, die wird halt immer unten am Rand eingeblendet. Ist bei den runden Uhren schon alles abgeschnitten. Wenn dann aber noch dieser platte Reifen dazu kommt, ist noch mehr abgeschnitten. Das heißt, du siehst häufig nicht auf ersten Blick, was los ist. Aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber schicker sind natürlich die komplett runden Uhren. Man geht so ein bisschen weg von den eckigen Uhren bei Android Wear. Man will wie eine richtige Uhr aussehen. Hat aber den Nachteil, dass eben so ein bisschen auch die Display, sagen wir mal, die Displaygröße nicht vorausgenutzt wird. Also Android Wear versucht das so ein bisschen zu drehen, dass es auf runden Displays funktioniert. Aber meiner Meinung nach, da fehlt einfach noch so ein bisschen so der Dreh, dass man es richtig hinkriegt. Also das funktioniert einfach auf den Eckigen viel besser und bei der Apple Watch meiner Meinung nach auch, weil du einfach, das ist einfach sinnvoller, diese Benachrichtigungen eben im vollen Bildschirm zu sehen.
Was bedeutet das denn für die Entwickler, wenn ich jetzt ein Android-Entwickler will und ich will für so eine Smartwatch eine App entwickeln? Und da gibt es jetzt, du hast hier ein halbes Dutzend Modelle mitgebracht, die haben auch unterschiedliche Displays. Sind diese Displays genormt von der Pixelauflösung? Nee. Gibt es runde und quadratische? Muss ich als App-Entwickler dann 20 Uhren irgendwie da durchprobieren?
Also,
oder wie läuft das?
Also Android, beziehungsweise Google ist schon dabei, das runde Display als Standard zu definieren. Mit Android Wear 2.0, was dann wahrscheinlich erst im Frühling rauskommt, ist das auch noch viel stärker dann Standard. Mhm. Aber man kann auch, also ansonsten ist nicht spezifiziert, ob du musst es nicht machen, du kannst auch ein eckiges nehmen. Du kannst auch nur unterschiedliche Auflösungen, du kannst OLED nehmen, du kannst, also Pixeldichte ist da nicht vorgeschrieben. Das heißt, deswegen siehst du auch bei manchen, es ist sehr pixelig, bei anderen ist es dann schon relativ scharf. Also das ist deswegen, aber als Entwickler musst du da nicht unbedingt drauf reagieren, weil die grundlegend, der schneidet einfach die Ränder ab.
Okay.
In der Mitte ist es gleich und den Rest schneidet er einfach ab. Und deswegen ist es für den Entwickler, wenn er sich nicht bewusst dafür entscheidet, eine runde Uhr zu unterstützen, muss er nicht darauf achten. Ne?
Wenn man jetzt sich die Android-Smartphones anguckt, ist ja quasi so das Samsung Galaxy irgendwie das, was die größte Verbreitung wahrscheinlich hat. Gibt es sowas auch bei den Smartwatches, dass man sagt, so das ist jetzt der Marktführer und das nehmen die Entwickler eigentlich so als der Standard, auf den sie ihre Apps anpassen?
Nee, gibt es nicht. Also das ist auch so, verkaufen sie sich einfach nicht so gut, dass man da so einen Marktführer rauskriegen würde. Und auch die Modelle sind zu unterschiedlich und das ist ja so das erste Jahr, wo sich das so ein bisschen etabliert. Da machen auch Samsung macht noch seine eigenen Smartwatches zum Beispiel, die haben jetzt nicht drin, weil die aktuelle noch nicht da war. Also das ist so ein bisschen, und die Pebble ist eben, das können wir gleich noch drauf kommen, die macht eben was ganz anderes, verkauft sich aber relativ gut. Aber die ist ja völlig
billig, ne?
Die ist billig.
Aber trotzdem gehen wir nochmal einmal hier
Android Wear.
Ja. In die, also das war jetzt die Fossil Q Marshall für 300 Euro und jetzt haben wir hier die Casio noch für die Casio WSD F10 für 500 Euro. Wow.
Ja.
Hat das aber
noch teurer als die Apple Watch.
Hat aber gefällt mir jetzt von dem Display her, von denen, die wir bisher gesehen haben, eigentlich am besten.
So. Ja, die hat ein ganz schickes Display. Also natürlich ein riesen Rand, der, wo man sich fragt, brauchen wir das unbedingt?
Sie ist eben halt groß. Für 500 Euro will man auch eine richtig große Uhr dann haben.
Und sie ist was Kleines. Als Outdoor-Uhr konzipiert.
Und die ist auch schneller als die anderen, ne? Also wenn ich hier die die Watch Faces, die Ziffernblätter umschalte. Das macht auf mich einen schnell. Also
wobei jetzt es ein bisschen unfair ist, weil ich habe gerade die Asus-Uhr gerade eingerichtet und der macht im Hintergrund noch
was. Ah, okay, ja gut.
Also
okay.
Wenn die parallel was machen, das merkt man sofort, dass der Prozessor eben nicht der schnellste ist. Gut. Wenn die einmal eingerichtet sind, geht das durchaus schneller. Und der hat auch die gleichen Prozessor, der hat auch
einen Snapdragon, der hat einen Snapdragon 400. Die Asus hat einen Snapdragon Wear. Ah, okay. Snapdragon Wear 2000
an. Das ist halt der Nachfolger.
Ah, ja,
okay. Der Nachfolger, der sollte vom Geschwindigkeits her ähnlich sein, ein bisschen stromsparender sein. Deswegen hat zum Beispiel ist die Asus zum Beispiel auch nicht so dick, weil sie hat einen kleineren Akku drin, hält dann eben auch noch die zwei Tage durch, während hier einfach ein dickerer Akku auch drin ist und deswegen das Ding zwei Tage hält.
Und dann haben wir noch ungewöhnlicherweise die Connected von Tag Heuer, die einen Intel,
genau.
Intel-Chip hat, ist aber auch Androidware, oder?
Ist Androidware, hat einen Intel-Chip drin. Kostet 1350 Euro.
Drehen, so, dass man nochmal, sieht, ja. Nochmal, wie viel?
Nochmal, wie teuer soll die Uhr sein?
1350 Euro. Die gehen halt darauf aus und sagen, okay, du kriegst hier eine Tag-Heuer-Uhr, die ist, also die ist auch qualitativ, also vom Gehäuse her, also ist sie ja, natürlich okay. Auch deutlich hochwertiger, muss man klar sagen. Und du kannst sie dann, wenn Android Wear dir nicht mehr gefällt, kannst sie halt auch gegen eine normale Tag-Heuer eintauschen.
Ah, ja. Falls man mitkriegt, dass es sich nicht durchsetzt nächstes Jahr.
In zwei Jahren kannst du sie halt eintauschen, wenn du sagst, okay, die ist langsam, die ist so blöd, ich will jetzt eine richtige Uhr, kannst sie halt auch eintauschen. Die hat ein sehr schönes Display, muss man sagen, für ein LCD.
Oh Gott. All you need is love.
Wie genau. Schön. Also sie hat ein sehr schickes Display. Das Gehäuse ist halt wirklich sehr hochwertig. Ob es einem gefällt, muss man natürlich dann schauen. Es gibt im Moment keine anderen Designs von der Variante. Aber man merkt schon, okay, klar, also das ist zu Recht, dass sie so teuer, ich weiß nicht, zu Recht so teuer, aber sie ist klar mit anderen Modellen vergleichbar, die halt so.
Naja, aber wenn ich mir die Tabelle angucke, also der Akku hält am kürzesten, was wahrscheinlich den Intel-Prozessor
liegt leider auch ein bisschen am Intel-Chip. Ja. Der ist ein bisschen stromfressend, der ist eigentlich nicht langsam und der ist, aber, und das Problem ist, man merkt so ein bisschen, da ist einfach noch Optimierungsarbeit nötig, damit das dann wirklich so lange hält. Das ist so ein bisschen, man muss sich halt darauf einlassen, dass man halt jetzt wirklich eine sehr, sehr teure Uhr mit eben noch den Kinderkrankheiten von Android Wear, mit den Kinderkrankheiten vom Intel-Chip hat. Deswegen, die ist als Smartwatch durchaus gut. Die ist mit anderen vergleichbar. Sie hält halt nicht so lange. Hat ein sehr schickes Display, aber da ist eben schon, das ist so ein Luxusgut, was man sich dann kauft, was dann eben auch die Funktion der Smartwatch hat.
Ja. Wie würdest du generell das einschätzen? Du sagtest, in diesem Jahr geht es eigentlich mit den Smartwatches erst los. Das ist jetzt die erste Gerätegeneration, wo du davon sagen kannst, okay, jetzt funktioniert das Ganze. Und wenn ich jetzt da 1.000 Euro oder 300 Euro für so eine Uhr ausgebe, ist die dann in zwei Jahren komplett veraltet und dann irgendwie Sondermüll? Oder wie sind so die Zyklen, dass jetzt neue Generationen auf den Markt kommen, die deutlich besser sind als die letzte? Wie würdest du das einschätzen?
Muss man ein bisschen abwarten, weil wie gut sie sich verkaufen. Weil natürlich der Erfolg... Also alle produzieren noch Smartwatches, auch gerade die Android-Sachen. Gibt es sehr viele Hersteller, aber die Verkaufszahlen sind doch sehr niedrig. Das heißt, lohnt es sich, ein neues Modell zu entwickeln? Lohnt es sich, das wirklich jetzt ein Nachfolgemodell zu machen? Man kann durchaus erwarten, dass es zwei Jahre jetzt drei Jahre hält. Das muss man klar sagen, weil hauptsächlich die Software läuft auf dem Smartphone. Hier gibt es dann ab und zu ein Firmware-Update. Und da bleibt eben abzuwarten. Die aktuelle Generation, die erste Generation kommt teilweise nicht mehr die Updates für die neuen Android Wear Geschichten, für Android 6.0 und so weiter. Deswegen, das ist so ein bisschen unsicher im Moment.
Okay.
Und deswegen, also wenn man sich nicht ganz sicher ist und sagt, okay, ich weiß nicht, ob ich so eine Uhr haben will und ich weiß auch nicht, wie sich das entwickelt und ob ich jetzt wirklich bei Android Wear bleiben will, sollte man auch vorsichtig sein, ob man sich wirklich so eine teure Uhr kaufen will. Mhm. Weil am Ende hat man immer so das Problem, die kannst du in zwei Jahren auch noch benutzen, aber die hat vielleicht nicht die neuen Funktionen.
Okay. Apropos teuer, wir haben ja jetzt mal die billige. Also das sind jetzt sozusagen hier die Gegenentwürfe.
Ist noch ein bisschen nach links.
Achso, ja.
Das andere links, genau.
Einmal die Pebble und einmal die Connected von Tag Heuer, die Pebble 2. Die Pebble kostet 130 Euro. Und wie gesagt, die andere 1350. Mhm. Und die ist viel leichter, der Akku hält viel länger, sie ist wasserdicht. Okay, das sind die anderen. Wie ist das mit der Wasserdichtigkeit?
Also es sind alle wasserdicht. Teilweise halt tatsächlich wie eine Uhrenwasserdichtigkeit. Also hier diese 30 Meter, die Casio 50 Meter. Und die anderen so IP67. Also man kann sie zumindest mal ins Wasser schmeißen. Man sollte nicht mit allen duschen gehen. Aber mit der Apple Watch kann man zum Beispiel auch schwimmen gehen. Ne? Auch 50 Meter wasserdicht.
Aber was macht Pebble jetzt anders?
Pebble nimmt ein monochromes LCD, also keine Farbdarstellung, hat kein Touchscreen, ist also alles über die Knöpfe zu steuern.
Können wir nochmal Detailkamera haben?
Genau, also das
kann man das sehen? Ja.
Und sieht aus wie eine 80er-Jahre-Uhr aus.
Gut, das ist jetzt leider mein
Automat.
Genau. So, ne? Also vom Gehäuse her sowieso, aber auch das. Ich habe jetzt natürlich bewusst auch dieses Uhren. Man kann auch die Watchfaces, die Uhrenplatte einstellen. Mhm. Ich habe jetzt einfach ein anderes genommen.
Und kann die auch Apps oder ist das alles vorinstalliert?
So, und die kann auch Apps, allerdings keine Android-Wear-Apps, sondern man muss die Uhren nehmen, man muss die aus der Pebble-Community nehmen. Die ist sehr aktiv, aber es gibt kaum Hersteller, die das quasi bewusst dafür eine App machen, sondern das macht die Community, die nutzen einfach die freien Schnittstellen, macht dafür eine App zum Beispiel.
Ah, okay.
Ja, also man kann da, Strava funktioniert zum Beispiel, dass man zumindest den, also das ist ein Tool, gerade um Fahrradfahren zu tracken und so. Mhm. Da kann man zumindest das Training starten und sich ein paar Infos anzeigen lassen, aber er nutzt es zum Beispiel nicht, um darüber über die Uhr selber das Tracking zu machen, sondern man braucht das Smartphone dafür.
Und die Apps kosten dann was? Sind kostenlos?
Es ist unterschiedlich teilweise, also in der Regel sind sie kostenlos und häufig ist es dann so, dass man noch eine eine Spende geben kann. Viele machen das so, dass man ein externes Tool hat und spenden kann. In der App selber von Pebble kann man nicht bezahlen, da sind sie kostenlos, sondern es ist dann so, dass man dann über ein anderes System die bezahlen kann, dann zusätzliche Funktionen freischalten.
Das ist so ein bisschen so eine Underground Community, sag ich mal. Deswegen ist mir die Uhr auch total sympathisch, weil die hat zum Beispiel auch keinen Touchscreen. Wenn man sich an die Bedienung gewöhnt hat, dann kann man die sauschnell bedienen. Man kann die einfach als Fernbedienung zum Beispiel für sein Spotify oder so nehmen, dass man, keine Ahnung, beim Duschen Musik hört und ein Lied weiterschaltet.
Das wollte ich immer schon mal machen, ja.
Also ich weiß nicht, wie viel ich dafür bezahlen würde, aber das wäre tatsächlich
eine Idee, wenn das blöde Lied kommt. Ich würde beim Duschen nicht mit der Uhr, weil ich will mich ja waschen und dann ist die Uhr im Weg mit der Seife.
Kann sie auch so hinlegen.
Ich habe sie tatsächlich nie beim Duschen angehabt, aber ansonsten, ich finde, sie ist genau das, was du sagst. Sie ist einfach, das ist sympathisch. Die Animationen sind total super. Das funktioniert schnell. Das Gerät ist einfach, also die Uhr ist wirklich schnell.
Alles so 8-Bit-Retro-mäßig, ne?
Mit
so
lustigen. Und sie hält halt wirklich auch diese 7 Tage durch. Und das macht sie halt wirklich für mich tatsächlich so, obwohl sie die günstigste ist, mit zu den angenehmsten Uhrenerfahrungen. Also die Apple Watch fand ich auch nicht schlecht, aber wie gesagt, braucht man ein iPhone dafür und sie ist halt sehr teuer. Und die anderen sind so, gerade die Android-Wear-Uhren sind so ein bisschen, das ist alles so ein bisschen halbgar noch, wo man sagt, okay, das ist cool, ich benutze privat auch eine, weil ich die Sony Smartwatch benutze. Mhm. Aber merkst du manchmal an vielen Stellen hakt es irgendwie noch so. Dann ist es mit den, die Benachrichtigungen sind nicht so schön oder das hakt dann wieder oder das ruckelt oder die Akkulaufzeit ist plötzlich beim nächsten Update wieder kaputt. Und solche Geschichten. Und das merkt man so, bei der Pebble hat man so das Gefühl, die sind bewusst auf diese Community geeicht und die Community will das auch und unterstützt das sehr schön. Und das ganze System funktioniert einfach. Das ist einfach schnell, das ist auch schön animiert und einfach dieses Do-it-yourself ein bisschen. Okay. Man kann eben relativ schnell einsteigen in die Uhrenentwicklung. Bei den anderen muss man halt sich erstmal an Android ranwagen und so. Deswegen an sich für mich so mit die angenehmste Uhr für den günstigsten Preis. Wie gesagt, sieht ein bisschen hässlich aus. Also
ich finde es ja nicht. Ich finde es ja gerade lustig, dieses Oldschool-Ding.
Ja, im Vergleich dazu.
Dieses Prollige mag ich halt nicht.
Genau.
Das ist alles halt Geschmackssache.
Das ist halt durch die Akkus, werden die halt auch relativ dick, deswegen müssen sie ein bisschen auf prollig machen. Also, ja, also nehmen wir mal die, außer der Asus-Uhr, die jetzt so wirklich so eine der ersten ist, wo man sagt, okay, ist ein bisschen dünner. Das Design. Das Design muss man halt mögen. Ne? Und hier, das ist halt so wirklich so diese 80er-Jahre Casio-Uhr. Ne? Und man sieht auch, Android will einfach in diese Richtung, man will jetzt so eine hochwertige Uhr haben,
die drunter haben. Ja, also gerade das mit diesem goldenen Rahmen.
Dann hat man aber auch das Display, wo es halt, es sieht halt nicht aus wie eine Uhr. Sieht halt nicht aus wie eine Uhr. Und deswegen ist dieses bewusste Entscheiden dagegen, wie es Apple macht tatsächlich, wie es Pebble macht, dieses bewusste Entscheiden dagegen. Wir sagen, wir sehen einfach digital aus, wir sind digital und machen das auch so knallhart. Und nicht dieses Imitieren von anderen Uhren, ne?
Apropos, wie ist denn die Zeit eigentlich?
Haben wir uns schon verquatscht.
Aber genug Gadgets. Jetzt müssen wir noch mal was Ernsthaftes besprechen. Ach, das war übrigens, ich habe euch gar nicht vorgestellt, das war Alexander Spier, Alexander Spier aus Mobilressort, der über die Smartwatches geredet hat. Und jetzt spricht Martin Holland zu uns über Spione im Browser, über... du hast also über Browser-Erweiterungen recherchiert, die böse sind.
Also die Sache ist tatsächlich, das haben wir nicht recherchiert, sondern das hat der NDR hat das rausgefunden. Die haben eine Geschichte gemacht, wo sie nachgucken wollten, was man, also es gibt ja diese Anbieter, wo du Kundeninformationen kaufen kannst oder so. Also ne, du sagst, du möchtest jetzt möglichst viel über weiß ich nicht, also Daten über Menschen haben. Also was weiß ich, zum Beispiel für Kreditunternehmen oder sowas oder für Werbung. Und die haben sich einfach mal als so ein Unternehmen hingestellt und gesagt, wir sind ein Big-Data-Unternehmen und wir gucken jetzt mal, was wir kriegen und haben dann Angebote bekommen, die schon sehr krass klangen.
Also an wen, also der NDR hat gesagt, wir sind ein Big-Data-Unternehmen und
genau.
Wen haben die angeboten?
Also es gibt da also Unternehmen, die das sammeln. Also die sind auch nicht, also das ist nicht neu, die gibt es, also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, also eins heißt glaube ich Axiom, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, also die handeln mit Kundendaten quasi
und
aus
da hat bei diesen Firmen, bei diesen Kundendatenhändlern hat der NDR angefragt und hat gesagt, wir brauchen Daten.
Also so wie Sie es erklärt haben, haben Sie nicht mal überall angefragt, sondern Sie haben sich einfach ein LinkedIn-Profil gemacht, wo da stand, wir arbeiten in dem Ding und haben dann gewartet, weil natürlich jemand, der mit Kundendaten handelt, der guckt auch, der kann also das alles schön durchsuchen und die haben sich dann bei denen gemeldet und haben gesagt, hier, wir haben sowas und haben dann denen das angeboten und das klang schon, also das klang sehr krass. Also die haben gesagt, wir können ihnen Browserdaten von, ich glaube, sie hatten gesagt, mehreren Millionen oder mehreren Dutzend Millionen Deutschen geben, die bis 3 Jahre zurückgehen. Und das, also das konnten sie nicht überprüfen, weil die Preise sind halt sehr hoch. Also bei dem einen stand da irgendwie 10.000, das kann man abonnieren. Man kriegt dann jeden Monat die aktuellen Daten für 10.000 Euro. Sie haben aber ein kostenloses Probe also Sample bekommen von 3 Millionen Personen aus dem August.
Und sowas. Was stand da dann? Was stand
und da waren tatsächlich die kompletten Browserverläufe von 3 Millionen Menschen drin. Also komplett alles, was sie in ihrem Browser angesurft haben.
Und mit Klarnamen auch?
Ja, das ist ja die Sache. Also nein, also sie hatten nur Browserverläufe mit, ich schätze mal, IP-Adressen. Aber der NDR hat, also die haben auch gesagt, und die Hersteller oder diese Anbieter sagen auch alle, das ist anonymisiert, aber wenn du die Browserverläufe, die ganze URL kennst von jemandem, der den ganzen Tag surft, dann findest du Seiten, wo der Name vielleicht in der URL vorkommt. Also ein Beispiel war, dass wenn du dich bei Xing anmeldest, landest du, glaube ich, direkt auf der Startseite und dann steht dein Name, den du bei Xing, und bei Xing benutzt irgendwie jeder seinen Klarnamen, steht halt in der URL. Also das heißt, du könntest dann diese, das sind natürlich unfassbar viele Daten, aber die könntest du durchsuchen nach Startseite von Xing und dann kannst du die Namen. Solche Sachen gibt es. Natürlich gibt es gibt auch andere Seiten, wo Leute sich einloggen und dann der Name per URL übergeben wird. Ja. Und so kannst du sie finden, auch wenn sie dann sagen, das sei anonymisiert, was auch immer sie meinen. Es steht ja in der URL, das können sie auch gar nicht rausfiltern wahrscheinlich, weil sie müssten dann das Gleiche machen. Ne? Also wenn man jetzt Millionen Daten hat von Leuten, die surfen, muss man ja nur die Seiten finden, wo das übergeben wird.
Naja, und Browserverläufe sind ja, oder die Browserchronik ist ja so ziemlich
genau, das also Intimste, das ist ja was das, was gibt,
weil dadurch also kann man ja ganz viel herausfinden. Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel suche, keine Ahnung, Abtreibung ja, oder genau, so, natürlich. Oder Krebs.
Also es gab eine Geschichte vor einem Jahr, ist in England haben sie so einen Gesetzentwurf gemacht, wo es auch darum ging, Browserverläufe sollen gespeichert werden für Sicherheitsbehörden. Und ich weiß, dass also damals, auch als ich das gedacht habe und als wir das geschrieben haben, so viele gedacht, das ist vollkommen unrealistisch. Also ich meine, das ist so ein Eingriff in die Privatsphäre, dass das nie geht, das wird nie durchkommen. Und jetzt haben die NDR-Leute halt gesehen, damit wird gehandelt, reger Handel getrieben. Und jetzt war die Frage, woher haben die das?
Genau, das wollte ich gerade fragen.
Ja. Und das war die Frage, die sie auch selbst versucht haben rauszufinden. Also die haben dann wirklich, sie haben 50 Leute identifizieren können darüber. Mhm. Das waren Richter, Manager, die teilweise da auch sehr private Sachen also gemacht haben.
Vorsicht ausgedrückt.
Also der eine Richter hat, während der seine Roben gesucht hat, immer parallel auf Pornhub irgendein Sadomaso irgendwas Video geguckt.
Ah, ja, okay.
Also immer schön so ein Wechsel. Wahrscheinlich war das eine der. Ist auch die, also ne, das ist halt die Privatsphäre, die man da sieht. Und sie haben dann wohl die Leute auch teilweise kontaktiert und haben gesagt, wir haben das über euch. Und haben dann so Hinweise drauf bekommen. Die haben die Browser von denen angeguckt und gesehen, was sie so installiert haben. Mhm. Und dieser eine Fall war halt eine Frau, die, also würde ich jetzt sagen, einen Browser hatte, den könnte der normale Heise-Nutzer oder der CT-Leser auch haben. Also da war Ghostery installiert, da waren Adblocker installiert und auch ein Tool, das heißt WOT.
Web of Trust.
Web of Trust, jetzt hatte ich gerade den Apple-Moment. Und das ist ein Tool, damit das sagt, das ist quasi Community-basiert, so wurde es angepriesen, und sagt dir, ob eine Website, die du, wenn du auf einen Link drüber hoverst, ob das eine vertrauenswürdige Seite ist. Und diese Daten kommen von einem Server. Also ne, die sagen, wenn du auf Heise gehst, ist alles grün, alles super, wenn du vorher draufklickst oder hoverst. Und die Daten sammeln sie von einem Server. Und gleichzeitig heißt es aber auch, dass sie alle Daten hinschicken. Also ich meine, das ist nicht zwangsläufig so für das System, nur sie machen es so. Sie lassen sich also dieses Browser-Add-on kann dadurch, hat einen Zugriff natürlich auf alle Seiten, die du besuchst und schickt die nach Finnland in dem Fall. Mhm. Und die konnten, also der NDR konnte das dann überprüfen, die haben eine eigene Seite erstellt, die keiner kannte, die er nur in einem Browser besucht hat, wo nur dieses WOT-Add-on installiert war und eine Woche später war das in dieser Sample-Datei, die sie dann irgendwie kontinuierlich hatten, war diese Seite
drin. Und diese 50 Leute, die sie identifiziert, also die sie identifiziert haben, die haben sie ja, da haben sie ja nachgefragt, die hatten alle dieses, oder einige davon hatten dieses WOT installiert.
Auch, genau, einige hatten es, aber sie hatten auch einen gefunden, sie haben einen Journalisten von der Süddeutschen gefunden, Dirk von Gehlen, der hat gesagt, nein, das hat er nicht installiert. Also mit dem Browser und auch Ghostery nicht was, wo sowas Ähnliches auf Opt-in macht.
Ach krass.
Und deswegen
ist also noch unklar.
Genau, es ist unklar. Es ist natürlich auch die Sache, also 15 Millionen, also dieses WOT hat irgendwie 900.000 Nutzer auf im Firefox und nochmal 1,3 Millionen in Mozilla, in Chrome. Mhm. Das heißt, da kommt man ja auch nur auf 2,5 Millionen weltweit. Und die haben jetzt nur Deutschland. Also es müssen viel mehr Sachen sein und es zeigt halt diese also diese ganzen Erweiterungen, ich hätte auch welche im Kopf gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jedes Mal, wenn man irgendwo einen Rechner aufräumt, ne, dann gibt es immer mal so Toolbars, wo man denkt, klar. Warum ist die da weg? Aber dass es halt noch viel mehr sind. Also die werden es schon auch noch sein, nur das wollten sie wahrscheinlich gar nicht zeigen und untersuchen, weil das so naheliegend ist für Leute, die sich damit beschäftigen. Mhm. Sondern das ist ein Tool, das sogar wir mal empfohlen haben.
Können die denn auch tracken, wenn man im sogenannten Anonymitätsmodus dann surft? Das gibt es ja bei Chrome. Und
also soweit ich das sehe, die Plugins sind ja trotzdem installiert oder aktiviert. Das
kommt ein bisschen auf das System an. Also bei einigen wird es einfach deaktiviert. Ich glaube, beim Firefox ist es inzwischen teilweise deaktiviert, die Plugins. Weil er selber auch Sachen blockt. Er blockt ja so da wird viel Werbung auch einfach rausgeblockt. Weil er so Filter benutzt. Also das heißt, du weißt es nicht, kannst dir aber nicht sicher sein.
Aber eigentlich kann man es ja selbst testen. Also ich gehe davon aus, dass die meisten einfach aktiviert sind. Also was weiß ich, HTTPS Everywhere oder sowas ist überall.
Also ich kann da jetzt gerade nicht draufschalten leider, weil der iMac kaputt ist, aber in Chrome gibt es, glaube ich, eine Möglichkeit, bei denen für jedes Plugin einzeln zu sagen, ob es im privaten Modus aktiv sein soll oder nicht.
Genau, solche. Also das sind aber Sachen, die dann eben, genau, die noch weiter reingehen, weil das war natürlich die Frage danach, wie kann man sich jetzt dagegen davor schützen? Und das war so, dass auch wir haben hier eine ganze Weile diskutiert und also dieser ein Tipp, der auch in der CT steht, war, man muss sich halt wirklich durchlesen, was in den Datenschutz... tatsächlich ist es aber so, dass man kein anderes... Also man könnte ohne Plugins im Internet sein. Also das würde natürlich... Also bei Firefox ist tatsächlich diese Add-ons sind ja so ein... Also ein Vorzeigemerkmal, damit werben die ja auch, dass man sich das so individualisieren kann. Und jetzt muss man Nutzern quasi das Gegenteil sagen, weil wenn es jetzt wirklich Firefox selbst machen würde, das ist halt der Gedanke dahinter, wenn das rauskommen würde, dann wäre es der Tod von Firefox. Ja, genau. Bei den Plugins ist es jetzt vielleicht der Tod von diesem WOT. Also das wird auch gerade überprüft von den Datenschützern in Finnland, die müssen sich ja auch an Gesetze halten. Aber gut, dann kommt halt das Nächste. Also deswegen, und bei Plugins ist einfach... Also ich habe auch viele installiert, weil halt viele hilfreiche Zusatzfunktionen. Und jetzt müsste man das halt gucken, weil natürlich kann man das nicht prüfen. Man kann nicht, wenn man, was weiß ich, über VPN oder Tor surft oder sowas, ist ja egal, weil der Browser sammelt die Browserverläufe und schickt sie weiter.
Aber was ich jetzt nicht verstehe, welche Browser sind das nochmal? Firefox, Chrome?
Also für WOT waren das die beiden.
Ja.
Aber da es ja viel mehr Sachen sind, also sie haben jetzt nicht direkt was gesagt, was sie noch gefunden haben, weil sie eben, also sie haben halt diese 50 Leute, das sind natürlich bei 3 Millionen auch nicht viele tatsächlich.
Zum Beispiel Safari wäre jetzt ja ein Browser, der...
Genau, also das, sie haben das nicht gesagt und das ist auch wirklich schwer, das nachzuvollziehen, weil man halt Zugriff quasi auf das Endergebnis haben muss. Und natürlich diese Anbieter sind jetzt natürlich doppelt vorsichtig, weil sie sagen, wir machen alles richtig, aber wenn man drauf guckt, man kann es halt nicht anonymisieren.
Es ist ja auch so ein bisschen unabhängig, also der die jetzt Daten verkauft, der hat sie auch nur irgendwo her. Das heißt, man weiß halt gar nicht so richtig, woher diese ganzen Daten jetzt kommen. Die werden dort aggregiert und dann gesammelt verkauft. Ja. Das kann natürlich auch aus ganz anderen Quellen noch kommen, die jetzt per se jetzt erstmal nicht verdächtig sind, aber dann eben zusammengewürfelt wurden.
Genau, in der Zusammenwirkung. Und deswegen ist es eine Geschichte, wo tatsächlich wir auch sagen mussten, jetzt so, wir können nicht den Lesern sagen, deinstalliert das und dann ist alles gut oder surft nur so, dann ist gut. Es gab einen Tipp irgendwie, dass man zwei Browser benutzen soll. Also einen, wo man auf alle Seiten geht, wo man sich identifiziert. Und einen
ohne Add-ons.
Genau, ohne Add-ons. Nee, nicht mal ohne Add-ons, sondern einen nur, wo man halt, was weiß ich, nur auf die Süddeutsche geht und nur liest, wo man nicht sich einloggt. Und dann einfach zwei Browserverläufe hat, aber Also manche Cookies werden so gespeichert und es ist einfach eine, also der, ein Kollege hat gesagt, der macht das, es ist unfassbar anstrengend und natürlich theoretisch kann man es ja sagen, wenn du es einmal vergessen hast und in den Daten drin bist und dich irgendwo einloggst oder so, dann ist es schon weg. Und das ist, es kann ja auch nicht die Lösung sein. Also, dass wir jetzt so handeln müssen. Es zeigt aber eben, also im Moment gibt es kein Allheilmittel. Es wird wahrscheinlich immer mehr. Also die Leute verdienen damit ihr Geld.
Ja, die Frage ist doch, ist es illegal?
Ja, also das ist offenbar, das wollte ich gerade fragen. Das ist doch ein normales Unternehmen, was dem NDR diese Daten angeboten hat. Dürfen die mit diesen Daten handeln? Also oder wenn, müssten sie dann nicht eine Auskunftspflicht zumindest haben, woher sie diese Daten haben?
Also das ist eine, also es gibt ja eine neue Datenschutzverordnung bald in der Europäischen Union, dann könnte das auch so eine Frage sein. Also im Moment sind die ganzen, die Prüfungen, die stattfinden, richten sich gegen WOT, also gegen eine dieser Quellen und nicht gegen diese Händler, weil die tatsächlich nicht, also das sind Unternehmen, die hier legal arbeiten und halt mit diesen Werbeinformationen handeln und sagen halt, und das ist eine Sache, sie sagen halt, es ist anonymisiert und soweit, also das ist eben die Frage, und das müsste ich jetzt, bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt, was das genau heißt. Weil wenn sie sagen, wir schicken nur URLs oder sowas, dann kann das ja, ne, kann sein, das gilt als anonymisiert und der NDR hat und jeder von uns wüsste, wenn man vor allem Interesse hat, kann man jeden da drin finden. Natürlich in der Masse wird dann wahrscheinlich, die meisten gehen doch wieder unter. Ja. Aber wenn man zum Beispiel weiß, hier, ich suche Martin Holland, der guckt früh zuerst nach Heise Online natürlich, wie sieht's aus und abends als letztes noch und am Tag guckt er noch auf seine eigene Seite und so und schwupps, danach kannst du aber dann suchen.
Spätestens wenn IP-Adressen mitgespeichert werden, kannst du anhand dessen ja auch dann den restlichen Verlauf dir anschauen. Genau. Und das ist ja das eigentlich sollte genau das ja nicht gespeichert sein, weil das für die Werbeindustrie auch völlig uninteressant ist. Die wollen ja, klar, einen Kunden, der bestimmte Sachen aufruft, ja, aber sowas mitzuschicken, was soll das? Also deswegen frage ich mich wirklich, eigentlich so richtig legal kommt es mir nicht vor, aber wahrscheinlich...
Also die Geschichte ist so, dass auch wir, wenn wir es jetzt hier erzählen und auch wir haben es im Forum gesehen und sowas, wirklich auch die Experten überrascht waren davon, wie viel da drin ist in diesen Daten. Und das ist ja immer erstmal, das war quasi die Möglichkeit, das vorher zu machen. Ob es dann jetzt Konsequenzen gibt, muss man dann sehen und verfolgen. Aber vorher wusste das einfach, also wir hatten das nicht so auf dem Schirm, also auch die meisten Kollegen nicht, dass man damit so viel auswählen kann. Und auch wenn man zum Beispiel nur URLs.
Also es war schon ein bisschen Aluhut, wo man gesagt hat, ja gut, es wird ja natürlich gesammelt, aber dass es so aggregiert und so einfach sich wiederherstellen lässt, ne, das will man eigentlich nicht glauben.
Genau, aber das zeigt halt, wie viel wir da mit verraten.
Das ist ja alles wahnsinnig schrecklich, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich, dass wir zum Abschluss auch nochmal etwas zum Ablenken haben, auch nach dieser schrecklichen USA-Wahl. Flucht aus der schlimmen Realität. Da hast du jetzt zwei Maschinen mitgebracht, mit denen man schön flüchten kann.
Es weihnachtet ja wieder und da bringen jetzt einige Hersteller jetzt neue Spaßgeräte auf den Markt.
Hartmut Giesemann ist das übrigens.
Genau. Hallo?
Software-Restore.
Genau. Wir haben uns diese Spielkonsolen genauer angeschaut. Sony hat eine neue PlayStation Pro auf den Markt gebracht. Die ist seit gestern erhältlich. Die ist von der Form, hier vorne habe ich mal die alte PlayStation, erste Generation und jetzt die neue, die ist ein bisschen dicker. Und warum heißt sie Pro? Sie hat einen etwas potenteren Grafikchip und wenn Spiele gepatcht sind, dann können die dann auch in 4K-Auflösung rausgegeben werden für die neuen Fernseher. Und auch VR-Spiele für die PSVR, die jetzt so seit einem Monat, glaube ich, auf dem Markt ist, werden auch in höherer Auflösung dann gerendert. Das heißt, es sieht alles ein bisschen hübscher aus und wenn man jetzt so einen neuen Fernseher hat, dann sieht man die Unterschiede auch. Wir haben das Ganze uns auch auf einem HD-Fernseher angeguckt. Da muss man schon sehr genau hingucken und wissen, arbeitet das Spiel jetzt sonst mit 30 Frames pro Sekunde und jetzt eben halt auf dem Pro-Modell mit 60 Hertz pro Sekunde. Das ist, da muss man so ein bisschen mit der Lupe suchen, aber wenn man das neueste Unterhaltungsequipment hat, dann ist das eben halt ein geeigneter Zuspieler.
Aber Sony sagt ganz klar, es wird keine Spiele exklusiv für PS4 Pro geben, sondern die müssen immer auch auf PS4 laufen.
Es ist komplett abwärtskompatibel, da haben sie auch bei der Architektur drauf geachtet. Das heißt, es ist sozusagen... Wir sind jetzt ja 3 Jahre voraus, seit der ersten Original-PlayStation 4. Und bei der CPU hätte man jetzt sagen können, okay, jetzt gibt es eine neue Chip-Generation, die eine effizientere Architektur hat, haben sie aber extra nicht gemacht, weil sie gesagt haben, oh, es sind 700 PlayStation 4-Spiele irgendwie auf dem Markt. Und die sind sehr sehr hardware-nah programmiert. Und Sie können jetzt nicht garantieren, dass wenn Sie da sozusagen eine neue Hardware-Revision bei der CPU nehmen, dass alle 700 Titel laufen. Das weiß auch nur dann jeweils der Entwickler. Dann vielleicht, man müsste es ausprobieren. Deswegen haben Sie die Architektur beibehalten, nur die Clock-Rate haben Sie ein bisschen draufgesetzt, schalten aber selbst das ab, wenn das Spiel nicht jetzt auf dieses Pro gepatcht wurde. Also was auf der alten PS4 manchmal ein bisschen ruckelig lief in einigen Szenen, das wird auf der Pro nicht besser laufen, nur weil jetzt die besseren, die schnelleren Chips
sind. Das heißt, die Software muss sagen, ich erkenne dich, ja. PS4 Pro, und dann werden die zusätzlichen Pipelines im Grafikchip eingeschaltet. Genau, und die CPU wird ein bisschen schneller getaktet. Ah ja, interessant. Aber das hat ja, das ist ja die Abwärtskompatibilität, soweit so gut. Mhm. Aber was ich eigentlich meinte, ich habe so verstanden, dass Sony Firmen verbietet, Spiele exklusiv für die PS4 Pro.
Ja, das wird es nicht geben.
Okay.
Also, das ist jetzt einfach nur nochmal ein etwas schnelleres Modell, was aber die alte wird ja auch in einer etwas zusammengepressten Form jetzt auch weiter verkauft. Die kostet dann 300 Euro, das Pro-Modell kostet 400 Euro, also es ist 100 Euro Aufpreis, relativ moderat. Die Spiele werden auch auf der alten weiterhin laufen, werden da auch flüssig laufen. Darauf müssen die Spielehersteller schon optimieren. Mhm. Aber es gibt dann eben halt für Besitzer von 4K-Fernsehern, VR-Brillen, gibt es dann nochmal das Goodie oben drauf, dass es dann noch aussieht.
Aber um die Power wirklich auszunutzen, da müssten sich die Entwickler ja wirklich darauf fokussieren, und das können sie ja nicht, sondern sie müssen ja sozusagen immer die Spiele so programmieren, dass sie auch auf der PS4 laufen. Deswegen kann ja eigentlich, das finde ich halt irgendwie schade.
Wir haben keine neue Konsolengeneration. Genau. Sie hat auch weiterhin ungefähr den gleichen Speicherplatz. 8 GB RAM. Sie haben jetzt dem Pro-Modell ein weiteres Gigabyte spendiert, weil wenn du 4K-Bilder ausgibst, brauchst du größere Puffer und so weiter. Dafür nehmen sie das. Aber natürlich die ganzen Texturen, die 3D-Modelle und so weiter, das ist alles eins. Das muss einmal auf diesen Speicherplatz, auf die Rechenleistung optimiert werden. Und wenn dann das Pro-Modell sozusagen kommt, dann kann ich sagen, okay, ich mache jetzt noch beim Rendering doppelt so viel Pixel. Es gibt auch spezielle Render-Modi. Checkerboard-Rendering ist zum Beispiel ein Stichwort. Damit überhaupt mit dieser Leistung das auf 4K aufgeblasen werden kann. Weil wenn man das mal am PC versucht, da muss man schon also die dickste Grafikkarte nehmen und ein Vielfaches von dieser PlayStation Pro dann investieren. Und da haben sie ein paar ganz schlaue Render-Tricks gemacht, und ich habe das im Vergleich direkt Fernseher neben Fernseher mal angeguckt, und da musste man wirklich genau hingucken. Ich habe dann richtig geraten, welches das Original 4K-Bild und welches das Checkerboard-gerenderte war. Ein Kollege war daneben, der hat genau andersrum getippt. Also es ist wirklich sehr, sehr nah dran. Und man kann eben halt nur diese Auflösung optimieren. Das ist dann so ein bisschen wie, man hat das gleiche PC-Spiel, aber eben halt auf einer etwas flotteren Grafikkarte oder mit einer etwas langsamen.
Ja, und für VR ist es natürlich, ne, wir haben ja die PlayStation VR detailliert getestet, und da waren ja schon einige Spiele, die von der Grafik Drive Club zum Beispiel, wo man ganz stark gesehen hat, wie stark die Auflösung.
Genau, da müssen sie teilweise, man würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen, ja, das ist irgendwie VGA-Auflösung, also sieht sehr pixelig aus. Und wenn das verdoppelt werden kann, das macht sich natürlich stärker bemerkbar, als wenn ich jetzt von Full HD auf 4K hochschalte. Je höher die Zahlen gehen, desto geringer werden eigentlich die Unterschiede. Und was dort die Hersteller auch machen können, es war zum Beispiel bei Battlezone so, das war in der ersten Version ja auch sehr, sehr schwierig und sah auch pixelig aus, und das haben sie jetzt angepasst. Also der Schwierigkeitsgrad ist jetzt geringer geworden, und auf der Pro haben sie auch noch schönere Shader. Also da ist nicht nur die Auflösung verbessert worden, sondern auch das Innere von diesen Panzern, die Cockpits, sehen jetzt auch noch aus. Man hat weitere Lichteffekte noch mit drin. Also sowas ist dann auch möglich, dass man mit der Beleuchtung arbeitet, mit Shadern arbeitet. Was eben halt, es soll nicht viel Arbeit machen, das hat Sony auch betont, weil wenn ich jetzt für eine neue Gerätekategorie quasi mein Spiel anpassen muss, dann kostet das enorm Entwicklungskosten, und wenn davon dann nur ein Bruchteil der potenziellen Käufer das ausnutzen können, dann sagen viele Hersteller, das lohnt sich für uns nicht, das machen wir nicht.
Was mich nochmal interessiert, ist das Teil genauso laut wie die PS4 erste Generation? Weil das nervt mich an meiner PS4 zu Hause, dass die.
Man kann ungefähr sagen, also Sony hat bei der Leistungsaufnahme, sie ist ja jetzt ungefähr doppelt so schnell, aber wenn man das ausnutzt, dann zieht sie eigentlich nur 10% mehr Leistung. Die erste PlayStation 4, die lag so, wenn alle Einheiten angeworfen wurden, so bei 140 Watt. jetzt die neue PlayStation Pro liegt bei 155 Watt.
Aber nur bei Titeln, die wirklich
nur
das abrufen.
Nur wenn ein 4K-Spiel dann läuft. Wenn man das im ruhenden Desktop hat oder sich nur einen gestreamten Film anguckt, dann ist die Leistungsaufnahme liegt so bei der Hälfte ungefähr, kann man sagen. Also 70 Watt, das ist immer noch deutlich mehr, als wenn ich jetzt so eine kleine Streaming-Box oder einen Blu-ray-Player nehme. Das heißt, für umweltbewusste Leute, da kann es sich dann schon auf Dauer dann lohnen, wenn man dazu dann noch einen extra Filmabspieler dann hat.
Aber nee, aber die Lautstärke meinte ich
und jetzt. Und von der Lautstärke ist es so, das war dann bei, ich glaube, 0,3 Sohne, also das hört man dann nicht, aber wenn dann ein 4K-Spiel loslegt, vor allen Dingen das Laufwerk ist relativ laut, dann kann
lauter
das,
als im ersten Modell?
Nee, das ist ungefähr gleich, okay. Aber das macht jetzt eigentlich den meisten Lärm dann
aus,
das Laufwerksrauschen. Das war dann so bei 1,7 Sohne. Da sind wir in derselben Liga wie die erste PlayStation 4.
Okay.
Also das ist ungefähr gleich geblieben.
Okay. Kann man, ist auch lieferbar, glaube ich, ne? Kann man ganz normal bestellen und kaufen.
Ja, also die Liefersituation sieht, glaube ich, besser aus als bei der PlayStation VR. War jetzt auch mit der Bemusterung wesentlich entspannter von Sony. Es gibt, ich sage jetzt mal, 20 gepatchte alte Spiele. Das sind so interessante Sachen wie Uncharted oder sehr zu empfehlen auch The Last of Us. Tomb Raider, also Square Enix hat sich sehr ins Zeug gelegt. Auch das letzte Deus Ex, was ja auf der PlayStation 4 in einigen Szenen ein bisschen ruckelte, läuft jetzt flüssiger in der Pro-Version. Und man kann eben halt seine alten Spiele einfach weiterspielen. Was sie vergessen haben oder weggelassen haben, weil sie wollten eben halt einen Preispunkt von 400 Euro treffen, man kann jetzt keine Ultra-HD-Blu-Rays darauf angucken.
Genau,
das ist ja sehr schön, nicht nur wegen der höheren Auflösung, sondern auch wegen der HDR-Ausgabe wäre das schön gewesen. Aber Sony sagt, der Weg geht eigentlich zum gestreamten Film und nicht mehr und weg von der Disc. Und man hat dann Filmdienste wie Amazon Prime ist mit drauf und Netflix, die auch schon, wenn man das etwas teure Abo von Netflix dann kauft, dann auch 4K-Serien und Filme sich anschauen kann.
Aber viel charmanter und viel weniger Strom und viel billiger ist ja Nintendo. Das Nintendo Classic.
Gucken die ganze genau. Zeit auf das den Fernseher.
Ja, genau. Classic Mini, das läuft im Hintergrund. Also was dem einen sein 4K und HDR, das ist dem echten Nerd dann eben halt der CRT-Modus unter die Darstellung im 4:3 Format, was eben halt gerade vor 30 Jahren aktuell war. Und Sony Nintendo hat das, man kann es ja vielleicht auch mal den Controller jetzt in die Kamera halten. Also
genau.
für die Zuhörer, die jetzt nur zuhören. Das sieht aus, die Nintendo-Konsole, ich halte sie jetzt auch nochmal hier rein, wie eben halt das alte NES-System von 1985, 86 kam das auf den Markt.
Bisschen kompakter.
Ein bisschen geschrumpft, also eine Bonsai-Ausgabe kann man quasi sagen. Es sind dann zwei Original-Controller sind dran angeschlossen und auf dieser Konsole sind bereits 30 Spiele vorinstalliert. Also man kann keine weiteren Spiele darauf installieren. Es gibt auch keinen Internetanschluss oder sonst was, sondern die sind einfach da drauf. Man schaltet es ein. Im Menü sieht man 30 Spiele und kann die sofort starten und loslegen.
Mhm.
Was ein bisschen blöd ist, sieht man hier, das Kabel ist nur 70 Zentimeter lang. Das heißt, man muss sich dann auch direkt vor die Glotze hocken. Das, was früher immer meine Mutter gesagt hat, geh nicht so nah an den Bildschirm ran. Das ist damit dann wieder da. Also man muss direkt nah ran. Es gibt auch keine Funkcontroller oder sowas alles. Das einfach einschalten, loslegen. Man muss sich nicht um Patches irgendwie kümmern und kann auch sofort zu zweit spielen. Das ist ja heute bei...
Aber der zweite Controller wird nicht mitgeliefert, oder?
Der wird nicht mitgeliefert. Der kostet extra. Man muss auch sehen bei den Preisen. Also Nintendo hat offensichtlich große Lieferprobleme, wenn man so im Internet irgendwie forscht, wo kriege ich denn dieses kleine Gerät? Sind so auf eBay so Mondpreise von mehreren hundert Euro werden da vorgeschlagen. Das ist das Ding natürlich nicht wert. Aber ich habe auf Geizhals habe ich auch Anbieter gefunden, die das zu dem eigentlich vorgeschlagenen Preis von 70 Euro dann auch anbieten. Und dieser Zusatzcontroller liegt dann, glaube ich, bei 12 Euro.
Aber warum ist denn das eigentlich nicht, also das war ja zumindest auf Amazon, habe ich geguckt, da war das nie, wurde das nie gelistet. Also auch nicht.
Ja, wahrscheinlich, weil jetzt die Stückzahlen zu klein sind. Vielleicht hat auch Nintendo jetzt Lieferverträge mit anderen Anbietern. Das haben wir bei der PSVR ja gesehen. Die waren in den Mediamärkten und bei Saturn standen die auf Halde und Amazon konnte die also wochenlang nicht liefern, weil jeder das im Internet bestellt hat. Da geht auch, da sagte mir ein Insider, bei den Konsolen so ein bisschen so der ja, Handelskrieg kann man nicht sagen los, aber vor 5 oder 10 Jahren waren alle froh, dass es mit Amazon eine Alternative zu Mediamarkt und Saturn gab, also die da marktbeherrschend waren und auch die Preise diktieren konnten. So, und jetzt ist Amazon in dieser Rolle, dass die Preise diktieren können und da schwenkt man jetzt wieder so ein bisschen zurück, weil so ein Monopol ist ja nie gut.
Nee, auf jeden Fall. Aber ich meine, man muss sagen, das ist schon ein sehr charmantes
es
Ding, gerade durch die, durch die, die Controller, die sich wirklich genauso anfühlen wie früher. Ja, aber man muss natürlich sagen, dass man das alles mit dem Raspberry Pi auch emulieren könnte.
Man könnte das auch kostenlos auf dem PC natürlich machen, aber hier hat man sozusagen aber anschließend, Gefühl, es funktioniert sofort, es hat wesentlich mehr Charme. Was man noch braucht ist, Nintendo hat kein Netzteil mitgeliefert, sondern nur so ein USB-Kabel.
Ah, da kann man ja die PS4 Pro
benutzen. Genau, man kann jetzt also die PS4 Pro oder wenn man die alte PS4 noch hat, ist das dann eben halt als USB-Netzteil für das Nintendo Classic Mini dann zweitverwertbar.
Viele Fernseher haben, genau.
Immerhin kann man Netzteil, USB-Netzteil nehmen. Ne? Also so vom
klar. Dann kann man das muss auch nicht besonders stark sein und so.
Und also, wenn ich das richtig sehe, kann man auch abspeichern. Ne?
Genau, oder? Das war ja früher nicht möglich. Also man musste bis zum nächsten Level spielen. Dann kriegte man irgendwie einen 20 Zeichen langen Code ausgespuckt, den man dann aufschreiben musste. Ja. Und den hat man einen Zettel verloren. Dann war alles irgendwie... Hier hat jetzt jedes Spiel 4 Speicherslots. Und man kann jederzeit den Reset-Knopf drücken. Aha. Dann speichert man sozusagen das RAM-Abbild in diesen Slots ab und kann dann beim nächsten Mal genau an dieser Stelle weiterspielen. Also man hat deutlich praktischere Speicherstände und wer vor 30 Jahren gespielt hat, der wird das zu schätzen wissen, dass das jetzt geht.
Ja, 7 Stunden gespielt hat bis zum Endgegner.
Ja.
Also bei Mario gab es keine Codes.
Ich glaube nicht.
Also ich habe nur Mario 2 geschafft. Durchgespielt, weil da gab es doch mal die. Ich will jetzt gar nicht.
Aber jedenfalls sehr schnell. Also es ist
das läuft flüssig. Alle Spiele sehen auch gut aus. Man kann verschiedene Darstellungsmodi noch zeigen. Du kannst mal hochgehen. Genau bei
es
den
gibt
Darstellungen.
Genau, CRT-Filter gibt es.
Dann sieht man alles in Halbzeilen. Jetzt musst du ein Spiel mal aufrufen.
Ja.
Da sieht man das erst. Dann gibt es das Originalformat und es gibt dann noch einen 4:3-Modus. Also in 16:9 werden die jetzt nicht aufgeplustert. Und das ist alles sehr charmant. Funktioniert einfach, kostet 70 Euro und man hat
aber
irgendwie...
Du kannst es nicht erweitern, ne? Du kannst keine neuen Spiele drauf...
Es funktioniert einfach. Man muss sich keinen Kopf machen über Patches oder weitere Spiele.
Ja, also das wäre halt schön, wenn man dann später nochmal neue Spiele zukaufen könnte und nicht einfach... Also ich meine, die haben ja das eher als auf Halde, die ganzen...
Nee, ich glaube, der Charme ist tatsächlich, es sind 30 Spiele drauf, die habe ich sofort. Ich muss mir keinen Kopf machen, das irgendwie zu erweitern. Es funktioniert einfach.
Also ich finde, mir würden dann einfach ein paar Spiele fehlen vielleicht, die ich mal gerne mal ausprobieren würde. Auf dem Emulator lade ich sie mir einfach irgendwo runter. Illegal natürlich, aber...
Nee, hast du von deinen eigenen ROMs,
Die
liest du aus und dann...
Genau. Also, das ist so ein bisschen...
Das ist ein gutes Geschenk dann.
Ja, klar. Also ich finde es halt ein bisschen schade, dass genau das eben überhaupt nicht möglich ist.
Da soll ja tatsächlich so ein Linux-Embedded-Ding drin sein. Ne?
Ich das ist auf einem ARM-Chip, hier so ein All-Winner. Genau.
Also eigentlich ist das ein Raspi mit einer Emulation. Ja. Also es ist eine ganz klare Emulation. Womöglich haben sie sogar irgendwie so einen Nintendo-Emulator lizenziert oder so. Weiß
aber
man nicht, was da im Hintergrund läuft.
Wie gesagt,
aber es ist halt out of the box, funktioniert
der, halt. Der Charme ist, anschließend läuft und ich muss keine Kernel kompilieren oder sonstigen Sachen irgendwie. Ja, das kann ich dann machen, wenn ich das erweitern will auf dem PC. Ja. Ne, also wer das daran Spaß hat.
Bin mir halt nur nicht sicher, ob ich die Spiele vielleicht doch zumindest auf dem modernen Gamepad spielen will, dass ich die vielleicht doch auf dem Xbox...
Also um das Gefühl wiederzubekommen. Also tatsächlich die Frage, ob das überhaupt für jemanden was ist, der das nie... Also wahrscheinlich nicht. Also
ich finde, das sind schon sehr ikonische Spiele.
Ja,
also ich finde, wenn ich ein Kind hätte, dann müsste das unbedingt
Mario genau, Bros. Das ist genau die richtige Einstellung hier. Punkt.
So, du kriegst erst Essen, wenn du das Spiel durchgespielt hast.
Und Gamepad bringt dir ja auch nichts, weil das hat dann wieder die Knöpfe an anderen Stellen. Du kannst eh nur mit dem digitalen Steuerkreuz steuern. Du brauchst
aber die Haptik und Start. Also ich habe gerade ein bisschen gespielt und das ist schon sehr krampfig, dieses Ding. Ne?
Ja, aber so war das eben.
Halt die Hände sind jetzt größer, ne?
Als damals.
So war das früher. Früher war man nicht so hart.
Willst du auch diesen komischen Digital-Joystick nochmal rumwedeln? Das ist halt auch nervig. Eigentlich, ne? Aber ich finde, es ist
also
sympathisch und für den Preis macht es halt
ich
schon
sehr cool.
Ja. Ja. Ja, es kostet so viel wie 30 Spiele sind da drin.
Ja,
ich habe gerade gesehen, Tetris fehlt mir natürlich. Ne? Tetris
war, glaube ich, erst später. Das kam dann auf dem Gameboy raus.
Nein, auf dem NES gab es Tetris.
Das gab eine gute NES-Version.
Es ist ja dann immer auch die Frage, hat man die Rechte da dran?
Ja,
Tetris ist von der Tetris Company.
Richtig.
Und wenn zum Beispiel eine Firma ein Spiel rausgebracht hat, aber es gibt jetzt die Firma nicht mehr und Rechtsnachfolge ist auch schwierig, das ist enorm schwierig, da offiziell an die, ja, an die Spiele ranzukommen. Und Nintendo macht ja nichts irgendwie, wo das nicht alles komplett wasserdicht ist. Da sind ja die Japaner sehr, sehr akkurat.
Ja, schönes Ding will ich unbedingt haben. Ist das eine Dauerleihgabe von Nintendo?
Muss das, das muss ich mit denen nochmal absprechen. Also wir haben uns jetzt erstmal eins geschickt.
Noch damit mehr
wir
Dauerleihgabe.
Das, ich will das mit Leich, ich muss das.
Aber ich denke ausmachen. Mal, spätestens nach Weihnachten wird dann auch die Liefersituation dann besser aussehen. Und es gibt jetzt ja auch keine Wii U mehr. Mhm. Ja, also Nintendo hat die Produktion eingestellt und dann die neue Switch kommt erst im März.
Und ich habe jetzt extra Daydream View, das Google-Headset mitgebracht, aber ich glaube, wir haben keine Zeit mehr darüber zu sprechen. Könnt ihr euch online angucken, auf Heise Online haben wir ein Video produziert und Bilderstrecken mit allen Apps und so weiter. Und leider kann ich auch nicht darüber reden, dass gerade eben für die HTC Vive ein schnurlos Add-on angekündigt worden ist, was ich allerdings für so ein bisschen fishy halte, weil man das nur auf der chinesischen HTC-Website vorbestellen kann.
Kannst du dann ja machen und dann in deiner Donnerstagssendung dann einfach live mal vorführen. Richtig. Da sind wir sehr gespannt.
Machst du das und installierst das auf Chinesisch?
Richtig, genau. Achso, wir haben jetzt eine wöchentliche VR-Sendung, die heißt CT Zockt VR und gestern ist die erste Folge gelaufen, könnt ihr auf YouTube sehen.
Am Donnerstag.
Ah, ja,
stimmt. Als Headparade.
Ich hab vergessen. Wir haben ja eine Zeitmaschine, das stimmt. Ja, nee. Schön, dass ihr zugehört.
So das Heft habt. Müssen wir noch rein.
Wollte ich gerade machen. Schreibt uns auf uplink.cc.de, wenn ihr meckern oder jubeln oder uns Angebote machen wollt, für wie viel wir euch das Nintendo
Classic. Wir reden da mit Nintendo auf hier.
Und kauft natürlich unser Heft. Das ist die Ausgabe 24. Da gibt es auch den ausführlichen PS4 Pro-Test. Es gibt den ausführlichen Smartwatch-Test und es gibt einen Artikel oder eine Artikelstrecke über Facebook, was Facebook eigentlich alles sammelt an Daten, auch von Nichtmitgliedern. Genau, schönes Wochenende, bleibt uns gewogen und wir sagen Tschüssikowski.
Tschüss.
CT Uplink.